Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Florian Felix Wey.
Hallo und schön, dass Sie zuhören an diesem 2. Januar bei der ersten Lesart-Sendung des Jahres 2021. Naturgemäß markiert ein neues Jahr einen Neuanfang. Und gestern, an Neujahr, haben sich traditionell viele Menschen gefragt, was sie in Zukunft besser machen könnten. Ums Bessermachen und den Neuanfang soll es in dieser Lesart gehen auf unterschiedlichsten Gebieten. Wir haben einen autobiografischen Roman von Raphael Seligmann über den Neuanfang seiner Eltern nach 1933 in Palästina. Und wir beschäftigen uns mit dem, was oft vor dem Bessermachen kommt, dem Streit und seiner Notwendigkeit. Beginnen wollen wir allerdings zunächst mit einem Klischeebeispiel fürs Bessermachen, dem schwedischen Sozialstaatswunder seit 1945. Schweden ist IKEA, Pippi Langstrumpf und der Gleichklang von Monarchie und Sozialstaat. Alles Klischees. Oder doch ein Beispiel für Best Practice, wie man es im Management-Jargon bezeichnen würde. Das skandinavische Geheimnis jedenfalls nennen Lena Rachel Andersen und Thomas Björkman ihren Erläuterungsversuch des schwedischen Wunders über fast 600 Seiten. Clarisse Cosset hat das Buch für uns gelesen.
Das dicke Buch beginnt mit einer Fragestellung. Nachdem die Autoren festgestellt haben, dass die skandinavischen Länder so wirkten, als hätten sie, Zitat, alles im Griff. Stabile Gesellschaften, ein hohes Maß an individueller Freiheit, ein niedriges Maß an Korruption, die glücklichsten Menschen der Welt, funktionierende öffentliche Institutionen, fragen sie:
Kann die skandinavische Erfahrung dem Rest der Welt zugutekommen?
Um dies zu beantworten, unternehmen die beiden Autoren eine Reise in die europäische Vergangenheit und gehen dem deutschen Begriff der Bildung auf den Grund. Was sie sich dabei vorgenommen haben, ist enorm. Inspiriert von den Denkern und Dichtern, die sie im Buch vorstellen, haben sie nichts anderes als eine moderne Enzyklopädie der Bildungsgeschichte der letzten 350 Jahre geschrieben und dabei geschaut, welchen Einfluss dieser Begriff auf die Entstehung des skandinavischen Modells gehabt hat. Sie schreiben meistens leger und für diejenigen, die eine Wiederholung des Studiums Generale benötigen oder sich einfach einen anderen Blick auf die deutsche kulturelle und politische Entwicklung wünschen, haben diese Kapitel durchaus ihren Reiz. Manchmal bleiben die Autoren zwar auf der anekdotischen Ebene und die Lektüre hetzt von einem vermeintlichen Bonmot zum nächsten. Klopstocks Wurm ist wieder da, heißt es, als die Ode an die Freude von Schiller erwähnt wird. Später ist von der Weimarer Bromance die Rede. Aber ihr Anliegen ist lobenswert, die Dokumentation sehr reich und man spürt regelrecht die Freude, die beide dabei haben, Wissen zu entdecken und zu teilen. Diese Bildung als Grundlage zur Entstehung mündiger Bürger ist das, was Andersen und Björkman wieder aufleben lassen möchten. Parallel dazu benutzen sie immer wieder die Theorien der amerikanischen Psychologen Lawrence Kohlberg und Robert Kogan über die Stufen der moralischen Entwicklung des Menschen. Vor diesem Raster lesen sie die gesamte europäische Kulturgeschichte und das ist der Moment, in dem die Geduld der LeserInnen etwas strapaziert wird. Interessant für die deutsche Leserschaft ist der Teil über den Einfluss des Begriffs Bildung auf die skandinavische Volksbildung, wenn Andersen und Björkman die Entstehung der Volkshochschulen in der Mitte des 19. Jahrhunderts erläutern. Die skandinavischen Volkshochschulen haben mit ihrem deutschen Pendant nur den Namen gemein. Während man hierzulande darunter allgemein Erwachsenenbildung in mehrwöchigen Kursen versteht, waren die skandinavischen Volkshochschulen vergleichbar mit Internaten oder Camps, in denen junge Erwachsene die Möglichkeit hatten, sich einige Monate lang fachlich und ideell weiterzubilden und über ihre aktive Rolle in einer sich demokratisierenden Gesellschaft nachzudenken. Diese Schulen wurden vom Staat finanziert, nicht aber kontrolliert. Der Pionier auf diesem Gebiet war der dänische Volkspädagoge Grundtvig, der 1844 die erste Volkshochschule gründete. Bald eröffneten in allen skandinavischen Ländern solche Institute und die Autoren skizzieren drei Stufen in der Entwicklung der Volksbildung.
Die Volksbildung, die sich in den 1860er Jahren in Skandinavien durchzusetzen begann, verwandelte Zehntausende von jungen Menschen in inspirierte, selbstverwaltete junge Erwachsene mit einem Ziel. Sie entwickelten ein staatsbürgerliches Selbstbewusstsein und erfanden sich neu als Individuen, die das tun wollten, was gut für sie selbst, ihre lokale Gemeinschaft und ihr Land war. Wir nennen das Volksbildung 1.0.
Ihr folgte rasch eine zweite Stufe.
Die Volkshochschulen ermöglichten einen massenhaften Übergang der Landjugend zu einer sinnvollen, patriotischen Selbstverwaltung als inspirierte und verantwortungsbewusste Bürger. Die Moderne stellte diese Art von Konformität in Frage und forderte die Selbstverwaltung der gesamten Bevölkerung. In den skandinavischen Ländern verwandelte sie sich in eine moderne Emanzipationsideologie, die durch ihre eigene Ästhetik gefördert wurde. Wir nennen sie Volksbildung 2.0.
Die dritte Stufe dieser Volksbildung, die Volksbildung 3.0, sollte demnach weder auf der nationalen noch kontinentalen Ebene stattfinden, sondern auf der globalen. Die Migration vieler Menschen von Süd nach Nord hat die Karten neu gemischt und Andersen und Björkmann plädieren für eine neue Art des Nationalismus, die nichts mit Chauvinismus oder Patriotismus gemein hat. Ein Nationalismus, der sich auf das kulturelle Erbe eines Landes besinnt und für die Erneuerung desselben offen bleibt. Schließlich fragen Andersen und Björkmann, wie könnte Bildung 3.0 aussehen? Und weiter, wie schafft man ihre Umsetzung?
Gute Frage. Wir wünschten, wir wüssten es. Einige der ersten Schritte müssen darin bestehen, unser Verständnis von und unsere Perspektiven auf eine Reihe von Dingen zu ändern. Wir brauchen eine aussagekräftige Erzählung und dann müssen wir neue Arten von Institutionen entwickeln und die Institutionen, die wir bereits haben, besser nutzen.
Schließlich drängt die Frage:
Was können wir aus der Vergangenheit lernen? Wohin gehen wir? Und was können wir tun?
Sie mündet in einen Appell an die LeserInnen dieses skandinavischen Manifestes, das an einigen Stellen in einen leicht predighaften Ton verfällt, doch selbst aktiv zu werden, der Community der beiden Autoren beizutreten und konstruktiv an dem Erhalt der Demokratie mitzuwirken.
Soweit Clarisse Cosset über Das skandinavische Geheimnis, eine europäische Geschichte von Schönheit und Freiheit von Lena Rachel Andersen und Thomas Björkmann. Erschienen im Phänomen Verlag, 572 Seiten, kosten 24,95 Euro. Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Lesart mit politischer Literatur. Etwas besser machen, roter Faden dieser Sendung, setzt manchmal oder immer die Bereitschaft zu Kritik und ja, Streit voraus. Schriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses heißt eine neue Buchreihe, herausgegeben vom emeritierten Journalismusprofessor Stefan Rosmohl. Muss man den Diskurs retten? Wenn ja, vor wem? Darüber will ich mit Stefan Rosmohl jetzt sprechen, der auch Herausgeber und Mitautor des Einführungsbandes dieser Reihe ist. Guten Morgen, Herr Rosmohl.
Einen schönen guten Morgen.
Streit, Lust und Streitkunst heißt dieser Band. Fehlt es denn daran an Streitlust hierzulande in den Medien oder fehlt es nur an Streitkunst?
Also ich fürchte, es fehlt vor allem an Streitkunst, wobei Streitlust, ja, wenn man den Lustfaktor akzentuiert, dann würde ich mir auch Streit ein bisschen anders vorstellen, als er tatsächlich im öffentlichen Diskurs stattfindet.
Also wie?
Naja, da wissen wir alle, geht sehr viel in den sozialen Netzwerken, wird sehr viel mit Hassbotschaften gearbeitet. Und wir haben, glaube ich, die Fähigkeit ein Stück weit verloren, gemeinsam nach Lösungen Ausschau zu halten, die für die Gesellschaft nützlich und sinnvoll wären. Stattdessen kampeln wir uns sehr oft in einer ziemlich unakzeptablen Weise.
Wie das aussehen kann, auch zivil zu streiten, das führen Sie sogar in diesem Band vor. Aber ich fange mal ganz hinten im Buch an, bei Ihrem Nachwort. Das ist der Versuch eines Resümees nach 450 Seiten voller interessanter und konträrer Aufsätze. Da schreiben Sie in einer 10-Punkte-Liste, was nun auf der Tagesordnung stünde. Zitat: Achtens sollten wir skeptisch sein und eigenständig denken. Neuntens sollten wir skeptisch sein und eigenständig denken. Und zehntens sollten wir skeptisch sein und eigenständig denken. Das Wort Skepsis hat aber dieser Tage ja gar kein hohes Prestige, weil es so ein Synonym für Ignoranz geworden ist.
Da haben Sie schon recht. Und genau aus diesem Grund ist diese Aufforderung, skeptisch zu bleiben und eigenständig zu denken, eben hier gleich dreimal zum guten Ende wiederholt. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ursprünglich stand da Querdenken, aber das Wort ist ja nun verbrannt inzwischen durch den politischen Diskurs. Und dann haben wir das so modifiziert, um die eigentliche Botschaft zu retten. Also, dass wir einfach uns nicht im Herdentrieb durch die Gegend bewegen sollten und dann möglicherweise auch die Herde abstürzt, sondern dass wir möglicherweise auch als schwarzes Schaf gelegentlich aus der Herde ausbrechen und den Mut haben, rational und eigenständig uns zum Beispiel zwischen Covidioten und zwischen dem Covid-19-Panikorchester auf der anderen Seite zu bewegen.
Da haben Sie aber ja am eigenen Leib erfahren, was im Journalismus bisher eigentlich nicht so oft der Fall war, wie schnell ein Begriff umgewertet werden kann.
Das hat mich gerade bei diesem Begriff auch überrascht, wobei wir halt leider auch sehen müssen, dass auch Journalisten sehr oft in der Herde unterwegs sind und voreilig Begriffe umprägen, ohne viel darüber nachzudenken, ob der ursprüngliche Begriff nicht doch seine Existenzberechtigung und seinen Sinn hatte.
Wie groß ist der Bogen, den Sie über 450 Seiten mit Ihren Autorinnen und Autoren aufspannen? Ist das immer nur Medienkritik, die sich damit beschäftigt, wie die etablierten Medien funktionieren sollten und wo sie versagt haben, oder geht das weiter?
Nein, es geht natürlich schon weiter. Also im Kern geht es sehr häufig und sehr intensiv um Journalismus, und der Journalismus ist ja auch in einer ausgesprochen schwierigen Situation, weil auf der einen Seite die Ressourcen fehlen für Recherchen zum Beispiel und auf der anderen Seite es halt im Grunde genommen die billigste Variante ist, Journalismus zu machen, indem man Meinung hinaus posaunt, und das geschieht inzwischen im Übermaß. Das ist der eine Aspekt, aber Sie haben ja jetzt nach den Weiterungen gefragt, und die Weiterungen haben sehr viel damit zu tun, dass wir einfach in der Gesellschaft, soll heißen, unter den Mediennutzern auch bereit sein müssen, uns mit den Widrigkeiten einer digitalisierten Öffentlichkeit auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, eigentlich doch das zentrale Motiv. Also mir ging es sehr stark darum, dass wir Wissenschaftler und Journalistinnen und Journalisten ins Gespräch bringen auf der einen Seite und dass wir auf der anderen Seite aber auch den Diskurs öffnen hin zu allen gesellschaftlichen Gruppen, die auf zivile Weise am Diskurs teilnehmen wollen.
Nun gab es einen Lichtblick dieses Jahr, das war der sogenannte Corona-Bump, dass nämlich die traditionellen Medien plötzlich durch Corona als Nachrichtenmedien viel stärker nachgefragt waren. Nun lese ich aber in einem, das Buch ist ja sehr aktuell, es ist ja sozusagen während der Krise entstanden, in einem der Beiträge von Marc Eisenegger, sein Forscher aus der Schweiz, dass dieser Corona-Bump aber nur sehr kurzfristig war.
Ja, man muss einfach bei dem Corona-Bump auch sehen, dass das ziemlich gefährlich ist. Also natürlich, wenn eine Pandemie ausbricht, dann ist sehr viel Interesse bei den Mediennutzern da. Und das haben die Journalisten, die ja inzwischen in Echtzeit messen können, wie viel Aufmerksamkeit sie online zumindest erzielen. Das hat die Journalisten dazu veranlasst, dass sie dann auch immer mehr und immer mehr und immer mehr Corona-Nachrichten gebracht haben. Das geht dann eine Weile ganz gut, aber wenn man das mehr als zwei Wochen macht, dann verengt sich eben auch der Blickwinkel und es findet in der Welt nur noch Corona statt. Und das ist auch, denke ich, sehr, sehr gefährlich, denn Journalismus ist ja eigentlich dazu da, uns zu informieren, was auch sonst noch in der Welt los ist und nicht uns nur mit Zahlen über Neuinfizierte zu bombardieren, was der Journalismus leider immer noch tut.
Nun haben wir ein erstaunlich kurzes Gedächtnis, wenn man nämlich mal geistig Revue passieren lässt, welche Aufregerthemen die letzten Jahre da standen, wo dieses Jahr Corona stand. Dann war das die Flüchtlingskrise, dann war es die Klimakrise. Sie beschäftigen sich auch damit und dokumentieren doch da einen Meinungskorridor, der wenig Skepsis in den Medien zeigt.
Ja, das war sozusagen eines der Motive, weshalb wir dieses Buch gemacht haben. Wir wollten in der Rückschau einfach nochmal auch zeigen, was im öffentlichen Diskurs möglicherweise schiefläuft. Und ich glaube, an der Stelle sind wir sehr aktuell, wobei man dazu sagen muss, dass es natürlich jetzt bei den verschiedenen Diskursen schon Unterschiede gibt. Also Corona hat in einer Weise den öffentlichen Diskurs dominiert, wie das beim Klimadiskurs und beim Migrationsdiskurs nie der Fall war. Die Zahlen von Herrn Eisenegger für die Schweiz, die wahrscheinlich für Deutschland auch in etwa so gelten, was den Klimadiskurs anlangt, maximal 10% Anteil in den Nachrichten. Was den Corona-Diskurs anlangt, 60-70% in den Spitzenzeiten. Also wir sind wirklich in einer Weise bombardiert worden, die den Menschen Angst gemacht haben muss, die sie in Panik versetzt haben muss. Und was das wiederum für Folgen hat für die Politik, das müsste man vielleicht doch auch noch mal nachrecherchieren, ob da nicht die Medien und die Journalistinnen und Journalisten auch einiges falsch gemacht haben.
Schauen wir mal nach vorne. Ein neues Jahr beginnt und was kann man besser machen? Und im Nachwort schreiben Sie dann so ein paar Themenfelder, von denen Sie finden, dass die in den Fokus gehören. Mehr mediale Aufmerksamkeit verdiente die strukturelle Übermacht der Alten bei Wahlen, die verhindert, dass die junge Generation zukunftsweisende Entscheidungen treffen kann. Sie sind schon emeritiert, Sie gehören ja eher zu den Alten. Eine recht ungewöhnliche Position.
Ja, das finde ich aber eben traurig, dass das eine ungewöhnliche Position ist. Also da bin ich ganz auf Seiten der Jungen, auf Seiten der Familien mit Kindern. Die müsste man, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, wie zahlenmäßig wir Alte in der Überzahl sind, einfach wahrscheinlich doch mit mehr Entscheidungsmacht ausstatten, weil sie einfach im Beruf sich verschleißen müssen und weil sie im Homeoffice Übermenschliches leisten müssen, gar keine Zeit haben, um sich um die Probleme, die sie aber in allererster Linie angehen, zu kümmern. Also ich meine, das allergrößte Problem an der Stelle ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie sich die Politik in diesem Jahr verschuldet hat und wie sie damit auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinaus, die nachkommende Generation belastet.
Vielen Dank, Stefan Russmohl, für dieses Gespräch. Das könnte ja dann schon ein neuer Band in der Buchreihe Schriften zur Rettung des öffentlichen Diskurses werden. Ein Diskurs über den Generationenkonflikt. Als Einführungsband erschienen Streitlust und Streitkunst, Diskurs als Essenz der Demokratie. Herbert von Halem Verlag, 472 Seiten, 28 Euro. Nächtelang verhandeln sie durch und bringen unterschiedlichste Interessen unter einen Hut. Die Diplomaten. Beim Brexit etwa ein bewundernswerter Kraftakt, zumindest dieser Aspekt. Doch was ist das eigentlich für ein Feld, dieses diplomatische Parkett? Die Anerkennung von Grenzen, eine Soziologie der Diplomatie, heißt eine Analyse des Konstanzer Sozialwissenschaftlers Rami Youssef. Irmhild Sake, selbst Soziologin, stellt das Buch vor.
Im Alltag erwarten wir von bestimmten Kontexten jeweils bestimmte Leistungen. Regierungen sollen regieren und Wissenschaftler sollen Wahrheiten produzieren. Dass wir dies so sicher erwarten können, liegt daran, dass hinter diesen Kontexten jeweils mächtige Kommunikationsstrukturen stecken, die Politik oder Wissenschaft als erkennbar unterschiedliche Perspektiven stabilisieren. Dieser Blick auf Kommunikationsstrukturen stammt vom Systemtheoretiker Niklas Luhmann, der sich dafür interessiert, wie wir im Alltag sehr schnell feststellen können, wenn der nächste Satz, die nächste Handlung den Kontext wechselt. Aber woher kommt es, dass wir auf eine solche Vielfalt an unterschiedlichen Kommunikationsstrukturen zurückgreifen können? Exakt das untersucht Rami Youssef am Beispiel der Diplomatie. Als abstraktes Merkmal innerhalb dieses hochspezialisierten Kontextes der Diplomatie versteht Youssef die Art und Weise, wie zwei Kollektive so aufeinander bezogen werden, dass sie im Konfliktfall ein gemeinsames Problem mit Ambivalenz aufladen können. Der kleinste gemeinsame Nenner ist dabei, siehe Buchtitel, die Anerkennung von Grenzen dieser Gruppen. Berufsmäßige Diplomaten behandeln sich jeweils als Vertreter eines souveränen Staates und signalisieren damit, dass außer dieser Bedingung zunächst nichts vorausgesetzt wird. So entsteht ein Spielraum für Lösungen. Dabei darf die Verhandlungssituation nicht so eng geführt werden, dass man dem jeweiligen Gegenüber seine Interessen schon an der Nasenspitze, am Namen oder sonstigen Merkmalen ansieht. Und das, obwohl alle Beteiligten wissen, dass sie jeweils ziemlich konkrete Interessen haben. Josef betont, es gehe hier vor allem um Zurechnung. Beide Seiten müssen sich das Ergebnis der Verhandlung selbst zurechnen können, um sich und dann im Weiteren die Regierungen der jeweiligen Länder an die Ergebnisse der Verhandlung binden zu können. Im etwas schwierigen Soziologendeutsch zeigt sich die Ambivalenz der Diplomatie darin,
ob Verhalten in Face-to-Face-Interaktionen auf Mitteilungsabsichten zurückzuführen ist oder nicht. Aus der Differenz zwischen Kommunikation und Wahrnehmung ergeben sich wiederum diplomatische Ermessens- und Verhandlungsspielräume, die darauf beruhen, dass man die Wahrnehmung von Gesandten durch Kommunikation weder rekonstruieren noch programmieren kann.
Soll heißen, regelmäßig besteht die konkrete Situation der Diplomatie aus direkter Interaktion, deren Ablauf nicht vorhergesehen werden kann. Diplomaten wollen ihren Gesprächspartner sehen, während sie entscheiden, welche Informationen sie preisgeben wollen. Sie schaffen dabei Vertraulichkeit, weil sie jemandem Geheimnisse anvertrauen. Aber dieses Vertrauen entsteht auf der Grundlage beruflicher Qualifikation und nicht als Resultat einer persönlichen Nähe. Josef erläutert in ausführlichen Kapiteln, zum Teil sehr abstrakt, aber dann doch immer wieder auf konkrete Beispiele bezogen, wie sehr diplomatische Verhandlungen in vormodernen Gesellschaften an die Erwartung gebunden waren, dass man demjenigen, mit dem man verhandelt, eigentlich nicht vertrauen kann, weil er ein Fremder ist. Im Blick auf diese frühen Gesellschaften sieht man, wie sich dieses Problem der Fremdheit des anderen auflöst, wenn in Hochkulturen nach und nach der Umgang mit unpersönlichen schriftlichen Dokumenten eingeübt wird, deren Geltung aber immer noch im persönlichen Schwur aller Beteiligten abgesichert werden muss. Aus der Perspektive unserer modernen Gesellschaft würde man sagen, dass diesen frühen Gesellschaften die Massenmedien fehlen. Massenmedien versetzen uns heute in die Lage, uns über jeden Ort der Weltgesellschaft zu informieren. Dabei gewöhnen wir uns daran, dass wir denjenigen, der uns informiert, der den Zeitungsartikel geschrieben hat, der den Film gedreht hat, der den Radiobeitrag vorbereitet hat, nicht persönlich kennen. Die Fremdheit des anderen ist uns vertraut geworden. Vor diesem Hintergrund gewinnt die diplomatische Vertrautheit der Diplomaten mit ihresgleichen ihre Funktionalität. Diplomaten werden in irgendein Land auf dieser Welt geschickt und sie können in einer ausweglosen Situation gerade deshalb verhandeln, weil sie selbst als Personen dabei so weit in den Hintergrund treten, dass ihre eigenen Interessen nicht mit ihrer Person identifiziert werden. Als Fremde können sie persönlich verhandeln. Das klingt paradox, markiert aber das Erfolgsgeheimnis. Wer das verstanden hat, kann die moderne Gesellschaft besser verstehen. Und wer seine diplomatischen Fähigkeiten selbst etwas ausbauen möchte, kann auch ein bisschen von diesem Buch profitieren.
Irmhild Sake besprach Rami Youssefs Soziologie der Diplomatie mit dem Titel Die Anerkennung von Grenzen. Campus Verlag, 492 Seiten, 45 Euro. I did it again. Das hätte auch der Vater von Raphael Seligmann sagen können, als er einen Neuanfang im Deutschland der 50er Jahre wagte, nachdem er früh genug 1934 als verfolgter Jude nach Palästina entkommen konnte. Aber diese Heimkehr ist erst das Ende des mittleren Teils einer Romantrilogie, die 2019 mit Lauf Ludwig Lauf begann. Geschildert wird in diesem mittleren Teil die Zeit in Palästina und die Geburt des Autors Raphael Seligmann. Guten Morgen, Herr Seligmann.
Guten Morgen, Herr Weil.
Hanna und Ludwig, so lautet der Titel des zweiten Bandes und unschwer lässt sich schlussfolgern, dass der Trilogieheld Ludwig aus dem schwäbisch-bayerischen Ichenhausen nun seine Frau findet in Palästina. Ist das so?
Genau so ist es. Ludwig etablierte sich in Palästina und als es ihm zu wohl wurde, sah er sich nach einer passenden Ehefrau um. Und das war die Berlinerin Hanna.
So ganz wohl ging es ihm aber gar nicht in diesem Palästina. Wie sah denn dieses Palästina 1934 aus?
Weitgehend wüst, öde. Allerdings gab es bereits seit 1909 die Stadt Tel Aviv. Das war eine beginnende Stadt. Mein Vater kannte die Sprache nicht, das Ivrit, aber man kann sehr gut mit Jiddisch und mit Deutsch über die Runden. Es war wirtschaftlich sehr schwierig. Man musste um Arbeit kämpfen, aber mein Vater hatte ein gutes, optimistisches Naturell und viel Energie, und so arbeitete er sich in einer deutschen Textilfirma allmählich hoch zum Prokuristen. Also er begann als Putzkraft und arbeitete sich dann hoch und sorgte auch dafür, was ganz wichtig war, dass die Eltern aus Deutschland, aus Ichnausen nach Palästina kamen. Und ja, als er sozusagen selbst gesichert, etabliert war, hatte er Zeit, sich in eine schöne Frau zu verlieben.
Das klingt jetzt so, wie Sie das schildern, und das ist in dem Roman so dargestellt, wie eine komplette Erfolgsgeschichte, also ein Neuanfang in einem doch eher schwierigen Land. Aber es geht trotzdem schief, und zum Schluss kehrt er mit seiner Frau und dem jungen kleinen Raphael nach Deutschland zurück, ausgerechnet ins Deutschland, wo die Anverwandten ihrer Mutter umgebracht wurden. Was ist denn schiefgelaufen in dieser Biografie in Palästina?
Eine Reihe von Dingen. Als erstes gab es den Staat Israel seit Mai 1948. Und da konnte man sich nicht mehr so gut durchmogeln mit Deutsch und Jiddisch. Da musste man die Sprache beherrschen. Dann hat mein Vater auch einige geschäftliche Fehler begangen. Er war gutgläubig. Meine Mutter Hanna erlitt eine Amöbenruhr durch das subtropische Klima. Und das alles zusammen machte für ihn die Lage ziemlich aussichtslos. Seine jüngeren Geschwister, die mein Vater 1935 und 1936 nach Palästina geholt hatte, verweigerten ihm die Hilfe. Und so ging er nicht zufällig in das Land, das ihm vertraut war, dessen Sprache er kannte, dessen Kultur er liebte, und das war Deutschland.
Er war ja, das wissen wir aus dem ersten Band, das war eine Textilhandelsfirma, damals in diesem bayerisch-schwäbischen Ichenhausen. Die beiden Brüder, das gibt den Bruder Heinrich, der hier auch wieder auftaucht, haben dann relativ erfolgreich das betrieben bis 1933. Und irgendwann gegen Schluss sagte Heinrich zu ihm: Wir deutschen Juden sind diesem rücksichtslosen Land nicht gewachsen. Die Betonung liegt auf deutschen Juden, oder? Die hatten das am schwersten, mit dieser Ruppigkeit des Pionierdaseins zurechtzukommen.
Ja, das war auch logisch, weil die deutschen Juden in ihrer Emanzipation am weitesten fortgeschritten waren. Sie lebten nicht wie die polnischen Juden oder wie die Juden in den arabischen Ländern, sozusagen am Rande der Gesellschaft, sondern waren etabliert und bemühten sich, mustergültige deutsche Bürger zu sein. Und die waren dann natürlich in einem Pionierland benachteiligt. Dieses sich an Vorschriften halten, das war sehr schwer. Und dann kam man nach Deutschland und mit einer gehörigen Portion Naivität. Mein Vater nahm an, die Nazis haben verloren, jetzt wäre der Antisemitismus vorbei, jetzt würde alles ganz einfach in Deutschland so weitergehen wie bisher. Aber das war vorbei. Das Haus war quasi arisiert. Die Firma gab es nicht mehr. In Ichenhausen waren alle Juden geflohen und die restlichen 220 wurden bis auf den letzten umgebracht. Adolf Hitler blieb bis voriges Jahr Ehrenbürger Ichenhausens. Also mein Vater kam unvorbereitet in ein Land, das er sich wieder heil vorstellte. Aber er hat sich hier dennoch durch die Vertrautheit, durch die Sprache wohlgefühlt und einigermaßen als kleiner Angestellter etabliert.
Ich nehme an, das wird dann der Abschluss der Trilogie sein, diese frühen Jahre in Deutschland. Aber interessant an dem mittleren Teil ist ja auch, dass Sie einen Perspektivwechsel im Buch haben, zwischen nämlich der Perspektive von Ludwig, aber eben ab dem Moment, wo Hannah, die Ehefrau, auftaucht, wird das auch aus ihrer Perspektive erzählt. Und man merkt als Leser relativ schnell, die Ehe wird nicht gut gehen und die Reibereien werden immer größer. Das war keine glückliche Ehe.
Nein, mich haben einige gefragt, wieso hast du die Perspektive gewechselt, weil ich weiß, dass meine Eltern zwei dermaßen unterschiedliche Charaktere waren, dass ich einem Unrecht getan hätte oder einer, wenn ich es ausschließlich weiter aus der Perspektive des Vaters erzählt hätte. Also sie hatte eine weibliche Perspektive und eine großstädtisch intellektuelle Perspektive auf das Leben.
Aber es kommt doch zu einem wirklich emanzipatorischen Akt. Da wird Ludwig, ihr Vater, quasi zum Hausmann degradiert, kümmert sich um sie, um das Baby, weil sie die bessere Geschäftsfrau, besser in Anführungsstrichen ist, weil sie sich nicht so an die Regeln hält, sondern den Schwarzmarkt bereit ist mitzutreiben.
Ja, meine Mutter wurde in Galizien, in Polen, in K&K-Reich geboren, im Städtel. Und sie kannte sich in diesem israelischen Dschungel, war sie eher beheimatet als mein Vater, der regeltreue Landjude. Und sie war, davon mal abgesehen, einfach der intelligentere Mensch, der flexiblere Mensch, der schnellere Mensch, der analytischere Mensch. Sie war eine Frau und Frauen sind das stärkere Geschlecht.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Raphael Seligmann. Wir sprachen über Ihren Roman Hannah und Ludwig, Untertitel Heimatlos in Tel Aviv. Verlag Langenmüller, 416 Seiten, 24 €.